Gott will die Welt retten, doch Jona macht nicht mit. Gott gibt den Bewohnern von Ninive noch einmal eine Chance und Jona schlägt sie aus. Gott schickt nach Osten und Jona reist nach Westen. Gottes Vorstellungen und die Vorstellungen von Jona, die sind seemeilenweit auseinander. Und im Buch Jona, da zieht Gott alle Register, damit die Leute von Ninive doch noch ihre Chance zur Umkehr zu bekommen. Und Gott muss auch alle Register ziehen, damit Jona am Ende doch diesem Auftrag noch nachkommt. Gott benutzt sein Wort, er spricht Jona an. Gott benutzt einen Sturm. Gott benutzt heidnische Matrosen. Eine Sonderspezies von Fisch. Einen Rizinus, einen Wurm und die stechende Sonne. Mehr geht jetzt wirklich nicht. Und doch endet das Buch Jona mit einer ganz offenen Frage. Das einzige biblische Buch, das mit einer Frage aufhört. Und die Frage heißt, die Frage, die Gott stellt, sollten mir die Menschen in Ninive nicht leid tun? Sollten mir die Menschen in dieser Welt nicht leid tun? Gottes Herz schlägt für die Menschen. Und er gibt alles dafür, dass seine Barmherzigkeit die Menschen auch erreicht. Er schickt sogar seinen Sohn aus der Ewigkeit in diese Welt, in diese Zeit, in dieses Elend hinein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Das ist Gottes Herzschlag. Und Gott sucht nach Chancen, wie er das Herz der Menschen gewinnen kann. Zuerst das Herz der Gläubigen, derer, die ihn kennen. Die sind dabei nämlich das Mittel, wodurch er in diese Welt kommen will. Damals war es Jona, er war der Weg zu den Menschen in Ninive. Und heute? Heute bist du der Weg. Du bist Gottes Weg zu den Menschen hin. Du bist der Vermittler von Gottes Barmherzigkeit an die Welt. Und Jesus Christus ist dabei der Erlöser und die Kraft. Und Gott sucht eine Chance. Er sucht zuerst einmal dich. Und dann sucht er uns als Gemeinde. Und dann sucht er die Chance bei den Menschen, die ihn jetzt noch nicht kennen, dass sie ihr Herz für ihn öffnen. Gott eine Chance geben. Das ist das Thema für diese Predigtreihe über Jona. Ninive könnte für uns heute Alzey heißen. Jona könnte Kalle, Matthias, Stefan, Thilo oder Friede heißen. Jona könnte heute sogar Frauennamen tragen. Rosi, Annette, Tanja, Sigrun. Setz einfach deinen Namen ein, wenn es um Jona geht. Du könntest Jona sein. Du könntest der sein, der Gott heute eine Chance gibt, dass Gott bei dir ankommt und dass Gott durch dich bei anderen ankommt. Hat Gott heute eine Chance bei dir? Bei Jona startet alles sehr verheißungsvoll. Das erste Kapitel beginnt: Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai. Auf! Geh nach Ninive, in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg. Alles passt. Gott redet, Jona hört und Jona geht. Er predigt in Ninive. Die Leute hören zu, sie ändern ihr Leben und tatsächlich, diese Stadt wird gerettet. Es kommt tatsächlich so, allerdings mit einem stürmischen Umweg. Es läuft nicht so glatt. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Hatte Gott nicht klar genug geredet? Hat Jona ihn falsch verstanden? Nein. Wir lesen weiter, er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch fliehen. Was Gott wollte, passte nicht zu dem, was Jona wollte. Jona wollte nicht wie Gott, aber Gott wollte unbedingt mit Jona. Da liegt ein großer Interessenskonflikt vor. Gott will nach Ninive und Jona will zu Hause bleiben. Da liegt ein Beziehungskonflikt vor. Gott will mit Jona und Jona will in diesem Fall ohne Gott. Da liegt ein Wertekonflikt vor. Gott will Barmherzigkeit zeigen und Jona will den Erzfeinden Israel diese Barmherzigkeit Gottes nicht gönnen. Was tut man in einem Konflikt? Man setzt sich möglichst weit auseinander. Wir schauen uns das mal auf der Karte an. Jona stammte aus Israel, aus dem Dorf Gad Hefer in Galiläa, in dem Hügelland, also da, wo der Buchstabe A steht, etwa in dieser Ecke. Da kam Jona her, etwas westlich des Sees Genezareth. Von dort aus wäre er gleich auf die direkte Handelsroute nach Ninive gekommen, die Via Maris. Sie führte von Ägypten direkt nach Mesopotamien, nicht weit von dem Ort entfernt, aus dem Jona stammte. Er wohnte praktisch direkt neben der Autobahnauffahrt. Doch er fuhr Richtung Autobahn über die Brücke und noch etwas weiter und kam sozusagen zum damaligen Flughafen, in die Hafenstadt Joppe. Wenn man damals wirklich weit weg wollte, dann musste man zum Hafen gehen und mit dem Schiff fahren. Da kam man richtig weit. Doch klar war auch, mit dem Schiff kommt man nicht nach Ninive. Es war keine Verwechslung der Fahrkarte bei Jona, es war Flucht. Flucht vor Gott. Flucht vor seinem Reden. Flucht vor seinem Auftrag. Flucht vor seiner Barmherzigkeit, die er jetzt auch anderen zeigen wollte, eben nicht nur Israel. Jetzt schauen wir uns mal die Entfernungen an. Tarschisch liegt in Spanien. Das sind fast 4000 Kilometer Luftlinie durch das gesamte Mittelmeer hindurch. Und Tarschisch war nicht irgendein Ort. Für die Hebräer war es der letzte bekannte Ort des Westens. Weiter konnte man nicht denken. Das Ende der Welt. Weiter ging es nicht mehr. Und Jona sagte sich, lieber am Arsch der Welt als am Arm Gottes. Dazu war er bereit. Nach Tarschisch war es mindestens fünfmal so weit wie nach Ninive. Es war fünfmal so schwer, es war fünfmal so fremd. Hauptsache ohne Gott. Und es war auch fünfmal so teuer, aber das war für Jona in dem Fall kein Problem. Wir lesen weiter. Als er in die Hafenstadt Jaffo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Zufällig. Last minute. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarschisch zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Mann, oh Mann. Was nahm Jona alles auf sich, um von Gott endlich in Ruhe gelassen zu werden? Die Flucht war der vielfach schwerere Weg als der Weg Gottes. Hauptsache, ich muss nicht das tun, was Gott will. Hauptsache, Gott redet mir jetzt nicht mehr rein. Hauptsache, ich werde in meinen Plänen, die ich so habe, nicht mehr gestört. Weit weg. Das sieht fast aus wie Auswandern. Lieber wohne ich dort, an dem Ort weit weg, als da zu Hause, wo Gott mir sagt, wo es lang geht. Wer Gott keine Chance geben will, der ist bereit, sehr viel auf sich zu nehmen. Von Gott das Weite suchen. Ich glaube, dass das auch heute noch bei einigen Christen der Fall ist. Dass es bei mir, dass es bei uns immer wieder mal der Fall ist. Da gibt es Leute, die ergreifen den falschen Beruf, weil er scheinbar mehr Geld verspricht. Dabei hätte Gott was anderes mit dir vorgehabt. Es gibt Leute, die wählen den falschen Partner. In Butzbach sagte mir mal eine alleinerziehende Frau nach einer Predigt, ich wusste genau, dass Gott das nicht wollte, dass ich mich mit diesem Mann einlasse. Aber ich wollte nicht auf ihn hören. Ich wollte das. Und jetzt ist mein Leben richtig schwer. Flucht vor Gott heißt vielleicht auch, dass du dich manchen Fragen einfach nicht mehr stellst. Wie sieht Gott Partnerschaft und Sexualität? Willst du es noch wissen? Wie ist das mit den Spenden? Darf Gott dir noch sagen, wie du mit deinem Besitz umgehen solltest? Wer ist denn mein Nächster? Stellst du dir diese Frage noch? Oder gehst du längst an denen vorbei, für die du der Nächste wärst? Ist mir mein Hobby vielleicht zum Gott geworden? Lebe ich nur noch dafür, was mir Spaß macht? Wie ist das mit der Versöhnung in der Familie? Darf Gott dir noch sagen, dass du dich versöhnen solltest? Wie denkt Gott über Esoterik, über religiöse Übungen? Ist das, was ich da so mitmache, in Gottes Sinn? Oder wie ist das mit der Gerechtigkeit in der Welt und mit meinem Konsumverhalten? Ist das recht, wie ich meinen Besitz ausgebe? Wir können vor Gott fliehen, indem wir manche Fragen uns nicht mehr stellen und sagen, ich will es gar nicht wissen. Ich will so leben, wie ich das will. Manchmal sieht die Flucht auch so aus, dass wir die Bibel auf die Seite legen. Sie ist die Heilige Schrift. Sie ist das Wort Gottes. Nirgendwo lernen wir ihn besser kennen als in der Bibel. Und nirgendwo kommen wir ihm näher als in der Bibel und durch die Bibel. Flucht vor Gott heißt vielleicht auch, ich schaue da gar nicht mehr rein. Flucht vor Gott ist heute auch ganz viel Zerstreuung. Ich bin mit 1000 Sachen beschäftigt. Ich habe so viel zu tun. Es gibt so viel, was mir noch wichtig ist. Ich höre ja so viel, dass ich immer weniger auf das hören kann, was Gott mir sagt. Aber Gott ist sehr höflich und er unterbricht uns nicht gerne. Und er wartet, dass wir ihm den Raum wieder neu verschaffen. Flucht vor Gott in Zerstreuung. Vielleicht auch sehr fromm. Wir können Gott auch sehr fromm davonlaufen. Ich höre so viel, dass ich all das, was ich erkannt habe und was ich so toll finde, gar nicht mehr umsetzen kann. Und wenn ich so viel habe und dauernd was Neues höre, dass ich das Alte gar nicht verarbeiten kann, ja, dann muss ich es ja auch nicht tun. Es gibt tatsächlich eine fromme Zerstreuung mit ganz vielen neuen, guten Impulsen, die ich am Schluss aber nicht tue, weil es zu viel ist. Es gibt so viele Arten, Gott davon zu laufen. Das, was ich gehört habe, nicht in die Tat umzusetzen. Und es müssen nicht immer die großen Dinge des Lebens sein. Es sind vielleicht die ganz kleinen Entscheidungen im Alltag. Flucht vor Gott ist dort, wo ich nicht mehr hören will. Flucht vor Gott ist dort, wo ich das Gehörte nicht leben will. Wer sich auf der Flucht vor Gott dann erst einmal niedergelassen hat, der merkt vielleicht auch gar nicht mehr, dass er überhaupt noch auf der Flucht ist. Das Leben fühlt sich wieder so normal an und so gut an, doch es findet am falschen Ort statt. Tarschisch war auch schön. Spanien ist toll. Doch Ninive war der Ort für Gottes Handeln, dort, wo Gott Jona haben wollte. Manfred Siebald hat vor vielen Jahren mal ein Lied geschrieben, das heißt, und wenn Gott schweigt. Und in der letzten Strophe dichtet er, dann hat er vielleicht auch nur in unser Leben so oft hineingesprochen, dass er nun erst wartet, dass wir endlich Antwort geben und dass wir endlich seinen Willen tun. Manchmal schweigt Gott und wartet, dass wir endlich das tun, was er uns schon lange gesagt hat. Doch Jona hatte Glück, denn Gott schickt ihm einen Sturm. Bist du auf dem Weg nach Tarschisch oder bist du auf dem Weg nach deinem Ninive? Dem Ort des Auftrages Gottes, dem Ort deiner Berufung. Gott war Jona gnädig mit einem Sturm. Ich lese, wie es weitergeht. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und dass man dachte, gleich bricht das Schiff auseinander. In ihrer Todesangst schrien die Matrosen um Hilfe. Jeder betete für sich zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Kann man sich beim Sturm nicht vorstellen. Ich war einmal auf einem Zweimaster unterwegs über die Ostsee bei starkem Seegang. Und das Einzige, was ich noch tun konnte, war mich unten flach hinlegen und nichts mehr. Vielleicht war er seekrank, ich weiß es nicht. Der legt sich unten hin und die kämpfen sich ab. Und da ging der Kapitän zu ihm hinunter und er sagte, wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu deinem Gott. Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir hier nicht untergehen. Inzwischen sagten die Matrosen zueinander, auf, lasst uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden und es traf Jona. Da bestürmten sie ihn. Sag uns doch, wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du? Und er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Da ergriff die Männer große Furcht und sie sagten ihm, was hast du nur getan? Denn die Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn floh. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn die See tobte immer wilder. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen, denn ich weiß, es ist allein meine Schuld, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid. Doch die Männer wollten das nicht tun. Sie versuchten mit Hilfe der Ruder das Festland zu erreichen. Sie schafften es aber nicht, denn der See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn, also zu dem Gott Jonas, und beteten, ach Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen. Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod, denn du bist der Herr. Wie es dein Wille war, so hast du es getan. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Und sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Soweit bis zum Ende des ersten Kapitels. Jona hatte Glück, denn Gott ließ ihn nicht in Ruhe. Er ließ ihn nicht in Ruhe in die Bedeutungslosigkeit seines Lebens hineinlaufen. Er gibt Jona eine weitere Chance, eine zweite Chance. Und diese Chance hieß bei Jona Sturm. Sturm. Auf das Wort hatte Jona nicht gehört. Und jetzt redet Gott zu ihm im Sturm. Der Herr ließ einen starken Wind losbrechen. Der Sturm wurde immer stärker. Die See tobte immer wilder. So lesen wir es in diesem Bericht. Es war lebensbedrohlich. Es entstand ein großer Sachschaden. Und Jona kam nur mit dem nackten Leben davon in der nächsten Predigt am Sonntag, nächsten Sonntag mehr. Darf Gott so stürmen? Darf Gott so reden? Vielleicht müssten wir besser fragen, muss Gott so stürmen? Bei Jona ging es nicht ohne den Sturm. Er hätte nicht gehört, er wäre weitergereist. Bei Petrus ging es nicht ohne ein bitteres Weinen über seinen Stolz und über sein Versagen. Bei Paulus ging es nicht ohne 3 Tage Blindheit. Jona hätte sagen können, weil Gott so einen schrecklichen Sturm zuließ, werde ich ihm nicht mehr folgen. Petrus hätte sagen können, oder Paulus hätte sagen können, wer mich 3 Tage erblinden lässt, dem werde ich nicht mehr folgen. Und viele Leute heute sagen, wenn Gott so etwas zulässt in meinem Leben, dann will ich von ihm nichts mehr wissen. Es könnte sein, dass diese Leute die letzte Chance ihres Lebens verpassen. Manchmal muss Gott im Sturm reden. War der Sturm ein Unglück? Ja, das war er. War der Sturm ein Unglück? Nein, das war er nicht. Alles, was die Flucht vor Gott beendet, ist Glück. Alles, was deine Flucht vor Gott beendet, ist Glück. Und ich glaube, dass es heute noch genauso ist bei uns wie damals bei Jona. Gott redet auch zu dir, wie zu Jona, durch sein Wort. Das Wort des Herrn kam zu Jona. Und Jona hat es verstanden. Er hat es gehört und wusste, was für sich jetzt der nächste Schritt gewesen wäre. Vielleicht geht es dir wie Jona und du weißt genau, jetzt bist du der eine, jetzt bist du die eine, die es tun muss, die gefragt ist. Und Gott sagt zu dir, mach dich auf. Geh diesen Schritt. Wenn das passiert, dann sag so schnell es geht ja und gib all den Gründen für eine andere Richtung erst gar nicht den Raum, dass sie stark werden können, groß werden können und du dich am Schluss doch gegen das entscheidest, was Gott dir zeigt. Und falls du dich doch anders entschieden hast, dann gib dem Sturm, der vielleicht in deinem Leben da ist, ein kleiner oder ein großer, gib ihm die Chance für eine Wende. Denn Gott liebt dich und die Welt braucht dich. Deswegen lebe in die richtige Richtung. Amen.